Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich auf Sigmund Baldur. Sigmund, du hast die tolle Homepage Baldurs heilsame Seelenpfade. Finde ich natürlich sehr ansprechend. Aber erstmal herzlich willkommen und ich fände es schön, wenn du dich so ganz kurz vorstellen würdest und auch den Weg zu dir selbst.
Ja, gerne. Vielen Dank für deine Einladung, Doris. Ja. Auch Schamanismus war für mich ein langer Weg dahin. Also ich war eigentlich schon als Kind immer spirituell. Ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, aus Ravensburg. Und da war na klar das erste spirituell naheliegende Kirche. Ich war Messdiener. Ich fand es immer ganz lustig, als mich später meine Klassenkameradin aus der Grundschule ansprach und mich fragte, ob ich denn jetzt Pfarrer wäre. Weil ich wollte mit 8 Jahren schon, sagte, ich werde mal Priester, ich werde mal Pfarrer. Und im Laufe der Zeit bin ich dann davon weggekommen. Dann wollte ich eben zwischenzeitlich mal Förster werden. Am Ende war mein erster Beruf dann Chemieingenieur. Ja, aber zwischenzeitlich gab es eben während meiner Zeit vom Abitur einen ganz heftigen Einschlag für mich. Ich war also schwer an Krebs erkrankt. Und habe das sozusagen 5 vor 12 überlebt, auf normalem medizinischem Wege. Aber mir war mit 18 eben dann klar so, da muss es andere Hintergründe geben noch dafür. Ich muss das begreifen, ich brauche eine tiefere Heilung. Über Schamanismus hatte ich da noch keine Ahnung. Aber ich fing an, mich mit Psychologie zu befassen, mit autogenem Training, mit Yoga und habe mich so da auf den Weg begeben. Und war aber trotzdem noch klar, dass ich Chemieingenieur werden wollte, habe dann auch im Allgäu Chemie studiert. Und dann war das eben eine ganz interessante Begebenheit. Also meine damalige erste Lebensgefährtin, die kam eben mit Schamanismus um die Ecke, so ganz klassisch mit Carlos Castaneda. Da hatte ich mich ein bisschen reingelesen. Und dann kam ich eines Tages aus meiner Studentenbude, wollte noch was zum Mülleimer bringen. Und dann lagen da auf einmal 2 Bücher auf meinem Mülleimer, wo ich bis heute nicht wusste, wie die dahin kamen. Und da stand dann drauf, der Wissenschaftler und das Irrationale. Und dann habe ich mich die durchgelesen und da ging es nur um also Wissenschaft und Schamanismus. Ja, und an dem Punkt war ich auch, auf dem Weg Wissenschaftler zu werden, aber trotzdem fühlte ich, eigentlich ist mein Weg ein anderer. Ja, und dann war ich Chemieingenieur, dann lief das beruflich nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, bin aber mit meiner damaligen Lebensgefährtin vom Allgäu dann nach Düsseldorf gezogen. Und sie wiederum war es, also irgendwie haben mich Frauen immer geführt. Sie war es, die sagte, oh, schau mal, da gibt's ein Seminar über Schamanismus an der Volkshochschule. Und dann hatte ich da meinen ersten Lehrer kennengelernt. Und über den, also habe ich dann gemerkt, Mensch, mein Weg ist ein ganz anderer. So als Chemieingenieur, da hatte ich dann zwischenzeitlich auch eine Stelle als Chemieingenieur, aber das passte mir gar nicht. Und mein Lehrer wohnte eben auf Korsika und war dabei, da so eine Ökokommune zu gründen. Na klar, auch ganz viel mit spirituellen, schamanischen Aspekten. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, so, und jetzt breche ich in Deutschland alle Zelte ab. Ich gehe nach Korsika. Und habe dann wirklich, sagen wir mal, 7 Jahre in so einem Ökodorf gelebt, ohne Strom, wirklich ganz einfach als Selbstversorger. Habe dann angefangen, da Seminare zu geben zum Thema europäischer Schamanismus. Mhm. So europäischer Schamanismus, da ging es vor allem darum, die eigene Seele kennenzulernen durch schamanisches Reisen. Also ein schneller schamanischer Trommelrhythmus. Und dann eben im schamanischen Reisen sowohl Spirits kennenzulernen, aber auch eben viele eigene seelische Aspekte, Glaubenssätze zu lösen, eigene Muster zu wandeln. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich angefangen, Seminare dazu geben. Und ja, habe so 7 Jahre auf Korsika verbracht, war immer wieder in Deutschland auf Tour, dann Seminare geben. Ja, und irgendwann war das mit Korsika zu Ende. Und dann habe ich mich mit meiner damaligen Frau entschieden, so, was macht man denn jetzt? Dann sind wir erst nach Brandenburg gezogen. Da hat es uns aber nicht so getaugt. Und so sind wir dann wieder in den Westen gezogen, hier Richtung Aachen, bei Herzogenrath. Ja, Aber zwischenzeitlich in Korsika war das eben ganz spannend. Ich hatte schon immer das Gefühl, so ich muss irgendwann mal nach Tibet, nach Nepal, warum auch immer. Und eine damalige Freundin, die hatte eben schon mal 3 Monate schamanische Ausbildung in Nepal gemacht. Und dadurch hatte ich den Mohan Rai, meinen zweiten Lehrer, kennengelernt. Und dann bin ich eben zudem nach Stuttgart, als ich eh auf Tour war in Deutschland, nach Stuttgart gefahren, weil der da ein Seminar gegeben hat und sagte so, wie schaut's aus? Ich kann mir vorstellen, bei dir eine Ausbildung zu machen. Meint ihr, ich bin dafür, für den ganz klassisch traditionellen nepalesischen Schamanismus, bin ich dafür geeignet? Und dann hatte der, also der Mohan Rai war schon älter und der hat quasi ein Seminarzentrum in Nepal in Kathmandu gehabt und hat immer einzelne Schamanen, die er für gut befand, dann sozusagen die schamanische Arbeit machen lassen und er hat die Theorie vermittelt. Und dann hat er mich prüfen lassen durch einen Schamanen und sagte, ja klar, gar kein Thema, komm zu mir. Und dann habe ich damals gesagt, naja, ich habe aber nur die und die Summe zur Verfügung bei dem, was er so an Vorstellungen hatte. Und da meinte er nur, Geld spielt da keine Rolle. Ja, gib, was du geben kannst, weil ich sehe, du musst diese Ausbildung machen. Ja, und dann bin ich damals von Korsika aus mit dieser Freundin damals, bin ich für 2 Monate nach Nepal. Aber wirklich klar mit dem Ziel, jetzt kein Sightseeing zu machen oder irgendwo im Himalaya rumzuklettern, sondern wirklich mich auf Ausbildung zu konzentrieren und war dann wirklich jeden Tag mit, sagen wir mal, im Schnitt 6 Stunden Ausbildung beschäftigt.
Mhm. Ja. Das war intensiv, oder? Das war mal intensiv.
Das wollte ich auch so und das fand ich super. Also wir hatten eigentlich immer so 3 Stunden Theorie dann am Tag, so wie ist das Weltbild, auch ganz viele Mantren übersetzen, Trommelrhythmen dann lernen. Das war für mich echt eine Herausforderung, weil ich am Anfang dachte, boah, wie soll ich das stundenlang durchhalten, dieses Trommeln? Und mir ist mir irgendwann klar war, so, es geht nur in Trance. Ja. Und da kommen wir eigentlich auch zum Thema Schwingung. Also Trommeln ist ganz entscheidend in Nepal. Also es gibt dann klar den klassischen schamanischen Reiserhythmus, um in Trance zu kommen. Aber es gibt eben auch andere Rhythmen, mit denen dann auch behandelt wird, wo man dann quasi lernt, mit einem bestimmten Rhythmus eine Kraft zu kontrollieren. Mhm. Also da unterscheidet sich der nepalesische Schamanismus nochmal deutlich von dem, was man hier sozusagen in Deutschland vom Core-Schamanismus kennt oder Neo-Schamanismus. Die konzentrieren sich auf die schamanische Reise. Aber im nepalesischen Schamanismus geht man erst auf eine Reise und hat einen bestimmten Spirit, einen Verbündeten, und den ruft man dann. Und den invoziert man in sich selber, also wo quasi auch schon die Schwingung wieder da ist. Mhm. Ich rufe quasi dann mit einem bestimmten Mantra diese Kraft, dass diese Kraft in mich kommt und lass diese Kraft dann durch mich wirken. Mhm. Und dazu brauche ich ganz konkrete Mantren, dazu brauche ich aber auch Trommelrhythmen, um diese Kraft kontrollieren zu können, um diese Kraft ausrichten zu können auf den Klienten.
Also du wirst dann auch quasi geführt, verstehe ich das richtig? Dass du genau. Dir wie einen Führer an die Seite holst? Okay.
Genau, also ich rufe diesen, wie du sagst, Spirit an die Seite. Das kann bei mir Changali zum Beispiel sein, das ist die Göttin des Urwalds. Und die rufe ich wirklich in mich, also manchmal an die Seite, in mich herein, und die wirkt dann durch mich. Und deshalb sagt man in Nepal immer wieder, also was ganz wichtig ist, sind Mantra und Yantra. Also zum Mantra wird dann auch der Trommelrhythmus gerechnet. Und da habe ich mal so ein paar Beispiele rausgesucht, was eigentlich so ein Mantra ausmacht. Ich habe mich natürlich dann wesentlich tiefer damit befasst, weil das eine war, diese völlig fremde Sprache zu lernen. Also das ging dann... Die Mantren, die ich gelernt habe, sind zum einen auf Nepali und zum anderen auf Tamang, weil ich eben 2 verschiedene Schamanen hatte, bei denen ich lernen konnte. Und in Nepal gibt es verschiedene Volksgruppen und die haben da gar verschiedene Sprachen. Aber egal ob Nepali oder Tamang, in diesen Mantren oder einzelnen Worten sind dann sogenannte Bija-Mantren enthalten. Die man quasi übersetzen musste, auch um den Inhalt zu verstehen. die aber im einzelnen Klang schon eine ganz gezielte Wirkung haben. Mhm. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Je tiefer ich da reingegangen bin, am Anfang, ich weiß noch, sagte Mohan, da ist so eine Liste mit Schlüsselmantren. Die könnt ihr ja auswendig lernen. Also so einzelne Worte, wie zum Beispiel Chagaun. Und ich dachte so, okay, taucht in jedem Mantra irgendwie auf. Hab das irgendwie zur Seite gelegt, hab halt die Mantren gelernt, bis mir irgendwann auffiel, so verflixt Schlüsselmantren, da muss mehr dran sein. Und dann, also so eine Anrufung zum Beispiel in einem Mantra ist Om Kuladeva Jagam. Also Kuladeva sind die Quell, die Urwurzel an, die man anruft, um einen zur Seite zu kommen, um damit zu arbeiten. Und dann war da dieses Schlüsselmantra Jagaun. Und Jagaun hieß halt erstmal ja rufen und erwecken. Aber je tiefer ich da rein bin, habe ich gemerkt, oh, da ist wesentlich mehr drin. Weil sich dieses Jagaun dann quasi aufteilt in Sha, in Ga und in Aun. Und diese drei Dinge, also wenn man Sha sich anguckt, das hat mit Wachsen und Heilen zu tun, mit was Bewegen zu tun. Mit ein Netz weben. Also ich bereite etwas vor, ich bewege etwas. Ich will ja auch für den Klienten was bewegen, dass der heilt, dass der wächst. Und dann kommt dieses Ga dazu. Und das ist Ga selber ist die Kraft der Schwingung. Das ist quasi, ich gebe was in den Weltenbaum. Also es ist der Weltenbaum selber. Ich gebe eine Schwingung. Ich gebe den Spirits etwas, dann auch im Altar, wo wir beim Yantra sind. Also Altäre sind auf eine bestimmte Art aufgebaut. Und immer wenn ich einen Klienten auch behandle, dann gebe ich Reis dafür. Ich gebe Räucherstoff oder ich gebe ätherische Öle. Und dieses Ga bringt dieses zum Ausdruck. Mhm. Und dann gibt es Aun. Aun, was aus Aum oder Om dann eben auch kommt. Hier geht es dann quasi um Bewusstwerdung, um die Verbindung ins Universum, um das Göttliche. Mhm. Und daraus ergibt sich eben dann Jagaun, was erstmal ganz banal aussieht wie Erwecken und Rufen. Also ich rufe diesen Spirit, ich erwecke den Spirit, aber in der Tiefe, auch von der einzelnen Wortwirkung her, macht es noch was ganz anderes.
Mhm. Ja, und da ist ja ganz, ganz viel hinter diesem kleinen Wort, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja eine Schwingung und eine unglaubliche Wirkung. Das ist ja genauso wie bei Om. Om kennt jeder. Ja. Aber wenn man das mal so ganz langsam schwingen lässt, ja, da kommt ja eine ganz andere Resonanz und Schlüsselworte. Das ist ja genau das, was du da wahrscheinlich auch so erkannt hast. Da sind ganz genaue Bedeutungen dahinter. Genau.
Und die zu fühlen, zu erfahren, und das macht quasi einen zentralen Aspekt aus, wenn ich für einen Klienten arbeite, dieses Singen. Mhm. Ich singe dann ganz tief, ich begebe mich mit dem Gesang, der Rhythmus ganz tief da rein. Und bin eben dann, also das, ich singe das, ich trommel das und ich bin gleichzeitig auf einer Reise und nehme da klar auch die Energie, nehme wahr, was bei den Klienten los ist. Und behandelt dann auch entsprechend. Also letztens hatte ich dann jemand behandelt, der hat ein Problem am Auge. Und dann habe ich schon, also ich Orakelwoche oder Guckwoche, welcher Spirit ist denn da jetzt zentral wichtig? Wenn ich dann anrufe, weil die Mantren sind sehr breit, da tauchen alle möglichen Spirits auf. Also frage ich schon mal Woche ab, was ist denn notwendig? Und dann wusste ich, okay, das ist ein Naga-Spirit. Nagas sind quasi uralte Erdenhüter, die leben im Wasser, die leben mit den Kristallen, mit den Mineralien. Und dann, klar, habe ich bestimmte Rituale in Nepal gelernt. Man baut dann einen ganz bestimmten Altar auf. Der hat in dem Fall verschiedene quadratische Kästchen. Da kommt dann Reis rein, da kommen Blumen rein. Und dann behandelt man eben Nagas klassisch zum Beispiel mit einem Ei. Also ich habe dann quasi vorher getrommelt, ich habe mein Mantra und ich gehe dann mit diesem Ei über den Klienten und über die Stellen und bitte das, was ihn da angegriffen hat, was ihn belastet, in dieses Ei zu gehen. Mhm. Also das auch, das ist ein ganz klassisch schamanisches Verfahren. Mhm. Wobei das Ei auch wieder eine tiefere Bedeutung hat. Mhm. Also man kann mit dem Ei extrahieren, aber auch das Ei ist quasi, ist schon wieder wie eine Lichthülle, ist eine eigenständige Energie, die was mit unserem Ursprung, mit der Geburt zu tun hat, mit einer Schutzhülle. Das ist manchmal so, so vielfältig, je tiefer man in diese Welten eintaucht.
Ja, und ich glaube, das ist ja, also im Endeffekt, wir sind ja alle mit unglaublichem Wissen auf die Welt gekommen, haben alles vergessen und fangen ja langsam erst wieder so an, uns zu erinnern. Und das, was du so erzählst, das ist ja für hier, ist das ja, es klingt total fremd. Aber ja, wenn du jetzt in Indien oder in Afrika oder ich weiß nicht wo bist, für die ist das vollkommen normal.
Ja, wobei das für mich, das Interessante, es war für mich gar nicht fremd. Also da ich aus, ja ursprünglich als Messdiener aus der katholischen Kirche kam, ich saß da in Nepal, dachte so, okay, da wird mit Glocken gearbeitet, da wird geräuchert. Die Farben vom Schamanen sind rot-weiß, also meist immer rot-weiß getragen. Mhm. Die Kerzen, die Altäre, Mutter Maria als Mutter, es ist alles da. Also mir war das nicht fremd, das kenne ich alles, nur in einem ganz anderen Kontext. Wenn man die katholische Kirche kennt, dann weiß man als Messdiener, man kommt rein, da wird da eine Glocke geläutet. Dann fand ich das eben interessant, wenn ich mit dem Ritual starte, dann rufe ich die drei Welten und die vier Himmelsrichtungen. Und in der katholischen Kirche wird eben auch erstmal, also wenn man dann räuchert, dann wird tatsächlich mit dem Räucherfass als Messdiener nach oben, nach unten und in die Mitte geräuchert. Das wird mal klar da als Trinität beschrieben, aber im Schamanismus sind es die drei Welten. Also das war mir alles so gesehen geläufig.
Ja, nur die Kirche, das hört sich mal böse an, aber die benutzt das ja quasi ganz anders.
Ja, ja, klar, ich glaube, also gut, historisch habe ich mich da auch damit beschäftigt, dass es, die Kirche musste ja die Menschen damals überzeugen, dass sie zu ihnen kommen. Also mussten sie zumindest bestimmte Dinge, sagen wir mal, adaptieren und übernehmen. Und im Laufe der Zeit konnte das eben gewandelt werden. Aber ich habe auch in der, also ich selber bei mir auf dem Dorf hatte früher als Messdiener auch Heilrituale bei der Kirche kennengelernt. Das ist ja in der Stadt überhaupt nicht mehr geläufig, aber ich kannte zum Beispiel den St. Blasius-Segen, wo der Pfarrer was im bestimmten Segen spricht und man bekommt so zwei gekreuzte Kerzen an den Hals gehalten, um Erkältung auszutreiben. Also, okay. Da gibt es viele Dinge.
Sowas kenne ich nicht. Ich habe eine andere Kirche kennengelernt. Da waren wir immer die Bösen und wir hatten alle gesündigt. Also selbst als kleine Kinder, wir hatten immer alle gesündigt. Das ist die Kirche, die ich so kennengelernt habe.
Ja. War ganz viel so Blumenaltäre. Also es gab dann, ich weiß nicht, an welchem Feiertag es jetzt war, da wurde dann mit der Monstranzia durchs Dorf gezogen und die Landfrauen hatten überall zu verschiedenen, na klar, kirchlichen Heiligen oder Themen Blumenaltäre gemacht. Und also auch diese Altäre oder Gaben am Marienaltar, das war mir nicht fremd. Das war so normal. Ein anderer Kontext.
Ja. Ja, aber für dich war schon irgendwie so klar, ich suche was.
Ja. Ne?
Das war ja wahrscheinlich so der Auslöser. Du hast erstmal so in den Kirchendiensten quasi gestartet.
Da gab es ja nichts anderes als Jugendlicher auf dem Dorf oder als Kind. Kam niemand mit Schamanismus um die Ecke.
Das wäre übel geendet als Kind, glaube ich. Ja, ja. Aber mega spannend. Das heißt, es hat dich ja immer hingezogen oder nee, du wurdest ja immer geführt. Du wurdest ja immer geführt in die Richtung, in die du eigentlich gehen solltest.
Ja, es gab schon. Und es war auch, jetzt von meiner Elternseite aus, die haben da jetzt nicht viel dazu gesagt, aber ich hatte eine Tante zum Beispiel, die schon übersinnliche Wahrnehmung hatte, als Kind dadurch ihr Leben im Krieg retten konnte. Mit der konnte ich darüber reden, das war für die normal. Und meine Oma hat auch aus ihrer Kindheit ab und zu von Geistern gesprochen oder Dinge. Also das war jetzt nicht ganz ungewohnt. Gut, irgendwann bin ich auch mal aus den Naturwissenschaften, aber auch Naturwissenschaften haben mir geholfen, viel zu begreifen. Ich fand es halt so, um zu meinem Werdegang nochmal zurückzukommen. Ich weiß noch, wie ich da in der Fachhochschule saß und dann ein Professor eben was erzählte, was über Physik und Heisenbergsche Unschärferelation und da eben Dinge auftauchten, wo ich immer dachte, wow, also wer sich wirklich darauf tiefer einlässt, der muss daran glauben, dass alles letztendlich Schwingung und Energie ist. Und er hatte dann das schöne Beispiel, ja, man hat dieses Atommodell zum Beispiel. Ja, da gibt es einen Atomkern, dann gibt es Elektronen. Aber wenn man das sich größer vorstellt, ja, dann nimmt man einen Fußballplatz und da hinten am Fußballtor ist der Atomkern und ich bin das Elektron. Okay, aber was ist dazwischen? Da fängt man an, oder eben so unschärfe Geschichten, wo es dann Versuche gab, tatsächlich gerade was diese Elektronen betrifft, dass die sich als Schwingung oder als Teilchen verhalten können. Dass dieses aber davon abhängt, wie ich selber, welche Einstellung meine eigene zu dem Versuch ist. Mhm. Also ist meine Einstellung, dass es ein Teilchen ist, dann ist das, wird der Versuch sich so verhalten wie ein Teilchen. Ist meine Einstellung, dass das eine Schwingung ist, wird der Versuch sich so verhalten, als ob es eine Schwingung wäre. Damit wurde ich auch, also ich war schon auf dem spirituellen Weg und dann erzählt er mir das in Physik in der Vorlesung und dachte, okay, jetzt da kommen wir wieder zu diesem Buch, was dann da auf meiner Mülltonne, der Wissenschaftler und das Irrationale.
Genau, ja, und das ist das Wertvolle, wenn man das Ganze sieht.
Ja.
Und nicht nur nicht nur diese Wissenschaft, sondern es ist ja, da ist ja noch viel, viel mehr. Und das, das finde ich so mega, mega spannend, wenn man dann mal tiefer einsteigt und versucht, sich das Ganze so zu erklären.
Ja, und da hatte ich immer das, was ich fühlte schon, was ich kann energetisch, aber auch, dass mir egal, die Wissenschaft oder auch, was ich von der Kirche eben hatte, dass ich das schon alles miteinander verbinden kann. Dass ich weder das eine noch das andere ablehnen muss. Sondern einfach sehen, naja, das gehört zu meinem Werdegang dazu. Mhm. Und ich kann es anders begreifen.
Ja, ja, und das ist ja auch das Schöne, man kann es ja nutzen. Man kann ja dieses ganze Wissen nutzen. Und darauf kommt es ja auch an. Wie gehe ich dann mit meinem Wissen um?
Ja, und da hilft mir vieles. Also wenn ich dann auch jetzt für Klienten arbeite und ich bekomme die Info, die und die Pflanze. Durch die Wissenschaften habe ich mir halt auch viel Wissen über Pflanzen und Mineralien angeeignet. Mhm. Und kann dann energetisch auch die Pflanzen mit einbeziehen. Kann dann rausgehen in den Garten und sagen, okay, da mag die Brennnessel helfen. Und es gibt im nepalesischen Schamanismus so ein Gefäß, das nennt sich Bumba. Das ist quasi ein Gefäß wie mit einem kleinen Rüssel dran, wo man auch Wasser ausgießen kann, was wiederum im nepalesischen Schamanismus die Verbindung zum Urschamanen hat, zu Ganesh. Und in diese Bumba kann man dann eben wieder bestimmte Pflanzen reintun. Und auch das hat wieder eine Bedeutung, mit diesen Pflanzenspirits dann zu arbeiten.
Ja, das ist absolut zurück zur Natur, oder?
Ja, ja, Natur, aber eben auch Schwingung. Also es ist, manchmal ist es schwer greifbar. Es ist so.
Ja. Ja, aber es ist einfach so, es ist alles miteinander verbunden.
Ja. Ja. Und als Schamane dieses Netz zu weben oder diese Verbindung wiederherzustellen. Also das ist ja auch, wenn es bei einem Klienten oft, wenn jemand eine Erkrankung bekommt, dann heißt ja, ist was in seiner natürlichen Schwingung gestört. Und in diese Schwingung wieder eine Harmonie zu bringen.
Wie läuft das ab? Wie läuft das ab? Jemand kontaktiert dich, erzähl mal. Ich finde das mega spannend. Wie läuft das ab?
Kontaktiert mich, hat meine Homepage, hat es gesehen, hat dies oder jenes Problem. Klar, dann telefoniere ich erstmal, ein kurzes Vorgespräch ebenso. Was ist die Problematik? Damit ich dann schon vorbereitet bin, weil, ja, sagen wir mal, Zeit ist ja auch immer dann, wie viel Zeit bringt jemand mit? Also in Nepal, sagen wir mal, ist das kein Problem, den ganzen Nacht beim Schamanen zu sitzen. Aber wer kann das in Europa? Und könnte ich das jetzt die ganze Nacht so durchzuarbeiten? Also mache ich es eben so, dass ich sage, okay, das und das ist das Problem. Wir machen einen Termin und ich orakel aber vorher schon mal und gucke eben so, um welchen Spirit handelt es sich, mit welchem Ritual will ich arbeiten. Und eventuell rufe ich dann eben auch nochmal zurück und sage, okay, für das und das Ritual sollten Sie aber noch das und das mitbringen, auch selber als Gabe für den Spirit. Ja, und dann habe ich schon soweit den Altar vorbereitet, weil die Altäre ja verschieden sind. Für einen Naga-Spirit brauchst du einen anderen Altar, wie für Changali oder für eine verstorbene Seele. Also es hat alles verschiedene Altäre und das bereite ich vorher vor. Und dann kommt jemand eben zu mir, dann erkläre ich das mal kurz, weil für viele, sagen wir uns Westeuropäer, ist das ja auch eventuell fremd. Sage ich schon, ich trommel dann vorher, ich singe entsprechend und es kann sein, wenn ich in tiefen Trance bin, dann fange ich eben auch an zu summen und zu brummen oder Töne zu machen und wildere Trommelrhythmen, die vielleicht erstmal fremd sind. Also darf man nicht, nur keine Angst haben quasi. Weil, also genau, ich binde ja auch oft in meine Gesänge dann noch Oberton- und Untertongesang mit ein. Und auch das ist ja, mag für manche dann erstmal am Anfang ein bisschen fremd erscheinen. Und so vom Ablauf her sitze ich dann quasi mit dem Klienten vor dem Altar und lege dann erstmal, also ich habe bestimmte schamanische Ketten, eine schamanische Kleidung, lege dann die an. Auch zu den Ketten gibt es zu jeder Kette quasi zur Anrufung ein Mantra. Also es gibt dann Glockenketten, es gibt die Ritamala, Rudramala, meine persönliche Schamanenkette, eine Nagamala. Also das will alles angelegt sein. Eine Schamanenkrone nenne ich es. Genau, und dann rufe ich die Kraft der Trommel an. Und dann rufe ich, gehe ich erstmal rein, ich ziehe einen Schutzkreis für den ganzen Raum. Ich rufe ein persönliches Schutzmantra. Also es hat alles so seine Form dann. Und dann rufe ich erstmal meine ganzen persönlichen Spirits, die mich unterstützen. Die habe ich dann quasi alle in einem Mantra drin. Und wenn ich das angerufen habe, dann gehe ich quasi zum Klienten über und wende das Mantra an und die Ritualdinge, die dafür notwendig sind, das zu behandeln.
Ja. Was ist, wenn jemand nicht zu dir kommen kann?
Na, Fernbehandlung, also kann ich machen. Ist aber immer wieder, ich bin ja auch im Dachverband geistigen Heilens, sagen wir mal so, da haben wir so ein bisschen die Vorgabe, dass man Fernbehandlungen vermeiden sollte. Also ich kann die machen, aber das ist immer, gibt da wohl auch einen rechtlichen Aspekt einfach zu beachten, was dann das Finanzielle betrifft. Dass man sich da ein bisschen auf Glatteis begibt. Deshalb habe ich auch schon gemacht. Klar, wenn jemand weit weg wohnt, mache ich das. Aber lieber ist es mir, wenn jemand zu mir kommt oder ich zu jemand komme, da ist die Kraft nochmal eine andere.
Okay, aber das heißt, du kannst auch quasi deine Klienten auch
schon, genau. Das war ein sehr spannendes Erlebnis in Nepal zum Beispiel. In der Zeit, wo ich da war, kam ein Junge, der war ganz schwer an Krebs erkrankt. Er hatte einen großen Gehirntumor und da haben die Schamanen aus Nepal den 2 Jahre zuvor quasi schon auf die Ferne behandelt gehabt, immer wieder, dass der überhaupt reisefähig war, um nach Nepal zu kommen. In Nepal haben sie dann weiter mitgearbeitet und der Gehirntumor war weg. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also,
ich glaube, es ist so unglaublich viel möglich. Mega spannendes Thema. Also, sowas finde ich unglaublich faszinierend. Das ist ja das ist ja das, was man immer so hört oder sieht, aber das ist immer so weit weg. Ne? Für uns Europäer so weit weg.
Klar, ich fand es dann auch selber in Nepal beeindruckend oder was ich immer gucke, vorher auch so ein bisschen die Angst rauszunehmen und zu erklären, okay, das kann sehr laut werden, das können wilde Trommelrhythmen werden, das kann ein wilder Gesang von mir werden. Das ist eben anders, weil wir Europäer, Westeuropäer oder wir Deutschen gerade oft so ruhig und so leise. Also, und wenn man das halt in Nepal dann selber erlebt, für die ist das ja auch noch wesentlich mehr. Wir haben ja unseren Fernseher und unsere Ablenkung, aber in Nepal haben die das alles nicht. Also gehen eben alle möglichen Leute dann, die wissen, oh, da wird jemand behandelt, und dann gehen die alle zum Schaman, weil da gibt es was Spannendes zu gucken.
Toll, toll. Ja. Und das ist ja auch wieder Energie, ne?
Ja.
Das ist ja auch, das ist ja ein riesen Energiefeld. Das ist ja was ganz Tolles. Wunderbar.
Wird auch die ganze Gruppe mit einbezogen.
Mhm. Also genau, genau. Ja, ja.
Das ist auch wirklich so in der Gruppe, die sitzen dann auch im Kreis, also der Klient mit dem Schaman in der Mitte und die Gruppe im Kreis oder halt vor einem Altar, je nachdem. Und dann muss der Schamane aber auch die ganze Gruppe schützen. Also dann ist es eigentlich so, dass man rumgeht, man hat eine Asche, und jeder, der da mit in dem Raum ist, bekommt eine Asche-Tika. Also um quasi das dritte Auge zu schützen, bekommt quasi eine Asche-Tika auf die Stirn und bekommt auch zum Schutz auch ein bisschen Reis in die Hand. Das wird vorher erstmal gemacht, bevor man überhaupt mit der Behandlung von dem Klienten startet. Also Schutz spielt immer eine große Rolle. Das ist, weil man da eventuell wirklich, muss sagen, mit gefährlichen Spirits auch zu tun hat. Also wenn jemand eine schwere Erkrankung hat, dann ist das nicht ohne.
Ja, durfte ich ja selber erfahren. Ja. Ich hatte dich ja besucht, um die Öle kennenzulernen. Und habe ja von meiner Erfahrung da erzählt, wo es mich komplett weggehauen hatte und ich einen kompletten Tag ausgenockt war, keine Energie mehr hatte, weil ich in die Heilung für jemanden gegangen bin und vergessen hatte, mich selber zu schützen. Ja, ja. Und du hast mir gesagt, du warst offen und hast dich nicht geschützt. Und in dem Moment, wo ich das wusste, wusste ich auch wieder, was ich zu tun habe. Aber es war so toll, dass du hast es mir einfach gesagt und klick, ja klar. Es war mir überhaupt nicht klar, wie wichtig Schutz ist. In dem Moment hatte ich es vergessen.
In dem Moment, ja. Weil wir haben es manchmal so, also gerade Nagas, sage ich mal. Es gibt sehr unterstützende Nagas, aber es gibt auch wirklich sehr ambivalente oder auch Nagas, die einen dann angreifen. Oder es gibt Totengeister, also verstorbene Seelen, die hängen geblieben sind hier in der Welt, die aber dazu neigen, einen eben dann auch zu attackieren, weil sie ja irgendeinen Grund haben, bei dem Klienten auch zu sein, und die wollen da nicht weg. Also da habe ich zum Teil auch richtig, also ein Mantra habe ich bekommen, wo ich echt dachte, so von meinem Schamanen von Danashing, wo ich sagte, ui, ja, da gehst du aber ganz schön heftig mit dem Totengeist um. Also wirklich so, rufst den an, diesen Totengeist, und sagst dann, wenn du jetzt nicht gehst, ich brech dir alle Knochen, ich schrub sie über den Boden. Also wo schon klar gemacht wird, so, und ich schmeiß dich raus, komme, was da wolle.
Ja, klare Ansage. Du musst
vorher geschützt sein, und da wird ganz viel Wert drauf gelegt. Also sowohl den Raum zu schützen, die Gruppe zu schützen, mich selber nochmal zu schützen. Auch die Ketten, die ich mir anlege, haben auch eine Schutzfunktion. Und wirklich auch, also ein großes Schutzmantra für den Kreis. Das war gar dann auch viel Gesangsaufwand. Dann bin ich erstmal 10 Minuten beschäftigt, quasi das große Schutzmantra zu singen. Dann mein persönliches Schutzmantra.
Ja, aber das ist ja auch bei den Urvölkern so, ne? Also im Endeffekt, da ist ja ganz, ganz viel mit Gesang diese Botschaften, die sind uns ja total fremd, weil wer singt denn heute noch?
Ja,
von uns? Oh, mega, mega spannendes Thema.
Das macht mir schon auch sehr Spaß. Also es ist, wenn es ernste Dinge sind, dann ja. Aber das merke ich auch, wenn ich dann so in tiefen Trance war, eine Stunde. Das heißt ja auch nicht umsonst sich erhitzen. Also Schamane kommt ja auch unter anderem davon, sich erhitzen. Also wirklich in so eine Schütteltrance zu gehen, wenn dieser Spirit in mich kommt, von wegen Schwingung. Dann kann es sein, das reißt mich hoch und runter. Das schüttelt mich richtig durch. Es vibriert dann wirklich von unten durch mich durch. Und ich habe ja dann Glockenketten, die Wimmelnackler entsprechend. Und auch da war für mich ganz viel Verbindung aus Süddeutschland, aus der Tradition. Hier kennt man das nicht, aber in Süddeutschland, an der Fasnet zum Beispiel, da laufen ja die mit den Masken und den entsprechenden Geist. Mhm. Die haben Glocken an sich und also, ja, kenne ich alles irgendwoher und hat mich schon als Kind einfach fasziniert.
Ja, und es gibt ja noch, es ist ja noch ganz vieles da, und man hat die Bedeutung vergessen. Ne?
Ja. Dann musste ich quasi nur ein bisschen die Oberfläche frei schaufeln und dann.
Genau. Sich einfach mal so erinnern. Es hat ja jeder mal irgendwas erlebt, so als Kind oder irgendwelche Erfahrungen, Erlebnisse und dann, daher, da ist die Verbindung und dann erinnert man sich ja wieder.
Ja, und für mich waren halt damals, als ich die Schamanen aus Nepal kennengelernt habe, für mich waren die damals sehr überzeugend, als die sagten, komm zur Ausbildung. Und dann haben die, als ich dann in Nepal war, ich hatte ja diese Krebserkrankung. Dann haben die mir auf den Kopf zugesagt und haben gesagt, ja, du bist einem See, Moorsee groß geworden und du hattest eine Krebserkrankung, weil dich eine Naga da angegriffen hat in diesem See, weil du als Kind in den See gepinkelt hattest. Das stimmte halt alles, ja. Was soll ich dazu sagen? So, ja. Ich bin nun mal also 10 Minuten Fußweg von einem großen Moor groß geworden und ich war als Kind immer im Moorsee schwimmen. Und es war auch so, dass in diesem Moorsee auch mal Schlangen durchschwommen. Also es war normal. Und das haben die mir auf den Kopf zugesagt und gesagt, ja. Und gleichzeitig war für mich das Spannende, war diese Naga aber auch Berufung dann zum Schamanismus, mich da wieder ins Spirituelle zu bewegen. Und also eben, wo diese Nagas, ja, diese Erdenhüter und Kräfte, die sind immer ambivalent. Die, auf der einen Seite können sie uns schaden, auf der anderen Seite können sie uns fördern. Und dann gibt's eben Gottheiten, die schaden uns nicht, wie Changali oder ich überlege gerade, Balrab ist eine Schutzgottheit, also die fügen uns generell keinen Schaden zu. Und dann gibt es eben die ganzen verstorbenen Seelen. Dann hatte ich noch was kennengelernt. Da bin ich zwar drauf eingeweiht, arbeite ich aber selten damit, wahrscheinlich, weil es bei uns einfach auch selten vorkommt. Das sind sogenannte Masan. Das sind eben auch verstorbene, sehr mächtige verstorbene Seelen, die als Hüter auf Friedhöfen wirken. Und ja, da habe ich schon großen Respekt davor mit denen. Also die Freundin, mit der ich in Nepal war, die hatte dann auch eine spezielle Einweihung auf Masan. Also das kann in Nepal auch schon die Ausbildung auch sehr anstrengend werden. Also die musste dann wirklich in Nepal oder in Indien werden die Leichen ja verbrannt. Und die musste sich dann wirklich auf so einen alten Schamanenfriedhof setzen, wo die Leichen noch verbrannt werden. Dann hat man so Bambusmatten aufgebaut und das nachts alleine dann zur Einweihung auf diesem Masan auf dem Friedhof verbringen. Das war schon
eine Herausforderung.
Herausforderung. Für mich kam die Herausforderung anders. Also mir sagte dann mein Lehrer, ja, du musst in den und den Nationalpark, da oben kenne ich ein Frauenkloster und die haben so eine Gumpa, nennt es sich. Also so, und das war wie so eine Höhle, wo die sich zum Meditieren zurückgezogen haben. Und dann musste ich eben, ja, alleine quasi mit dem Koch von Mohan. Er sagte dann, ja, ich fahre da mit und rief dann ein Taxi und da musste ich quasi da diesen Berg hoch in diesen Nationalpark. Und da war ich schon die erste Herausforderung, also einfach ganz anderes Land, ich verstehe die Sprache nicht. Und eigentlich war vereinbart, wir halten unten am Eingang vom Nationalpark und laufen dann hoch. Und der machte dann einfach mit dem Taxifahrer aus, also so ein kleines Taxi, völlig abgefahrene Reifen. Ja, nö, der fährt jetzt da hoch. Ich so, uff. Und dann hat klar auch meine eigenen Themen damals. Ich hatte ja eine gewisse Summe Geld kalkuliert. Ich war ja selbstständig, wusste, wenn ich wieder nach Deutschland komme, muss ich auch wieder was einnehmen. Und ja, hatte den einfach angewiesen, da hochzufahren. Und dann musste ich den Taxifahrer gar bezahlen für die Strecke zusätzlich. Und oben war bei dem Kloster, wurde ich dann mit 2 so kleineren Hunden, spitz mit Wachhunden konfrontiert, die mich angriffen. Ich dachte, oh Gott, jetzt bist du ja beim buddhistischen Kloster, die sind alle so friedfertig und du musst dich dagegen umkehren und den treten. Und dann sind wir, wie gesagt, diese von dem Kloster dann da hoch und der sagte immer, ja, ob ich das wirklich machen will, der Koch da in diese Höhle setzen und die ganzen, was da gibt, Jaguar in Nepal in dem Dschungel oder auch Tiger. Ich dachte, ja, ich mach das. Und dann saß ich da eben eine Nacht komplett alleine irgendwo hoch oben im Dschungel auf dem Berg in so einer Höhle, wo es überall tropfte, also mit Schlafen war nichts, sondern da wirklich meditieren und das auf mich wirken lassen. Mhm. Und auch das zu verstehen, so auch in so einer Ausbildung oder als Schamanen, die Prüfungen kommen manchmal anders um die Ecke, als wir uns das so denken. Mhm. Ich dachte, naja, die Prüfung liegt in der Höhle, aber die Prüfung war schon da auf dem Weg dahin, mit dem, was mir da begegnet ist.
Ja, mega spannend. Mega spannend. Sigmund, ich danke dir. Das war, da können die Stunden drüber reden. Ich finde das mega, mega spannend. So, ich glaube, das ist so ein Thema, da möchte ich auch noch mehr einsteigen.
Ja, ich meine, ich kann so richtig im Flow. Dankeschön.
Ja, das war echt ein super, super schönes Gespräch. Und deine Homepage wird verlinkt. Und jeder, der möchte, kann dich kontaktieren, einen Termin machen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir alle viel, viel offener sind für das, was hier so in Europa ist, dass wir uns nochmal so unserer wirklichen Traditionen bewusst werden.
Da auch zum Abschluss mein schamanischer Lehrer, der Mohan Rai, der sagte eben auch, ihr habt ja alles in Europa, ihr habt ganz starke Kräfte, ihr müsst euch nur wieder anbinden.
Genau. Und dieses Erinnern, dieses Rückverbinden und Erinnern. Ja, und ich wünsche mir einfach, dass wir das alle wieder tun. Rückverbinden und erinnern. Ich danke dir sehr für deine Zeit und diese tolle Weisheit, die du uns da weitergegeben hast. Vielen Dank. Und euch viel Spaß, viel Freude und lasst das mal alles auf euch wirken. Bis dann. Tschüss.
Dann tschüss.